Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister, wir freuen uns, meine Frau und ich, dass wir wieder hier sein dürfen und mit Ihnen zusammen diesen Erntedank-Gottesdienst feiern. Als Predigttext für diesen Sonntag habe ich ausgesucht Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Da sagt Jesus: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten unter Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, Erntedank ist das Fest der Fürsorge Gottes. Passend dazu habe ich das Thema der Predigt ausgewählt: Leben unter der Fürsorge Gottes. Aber ich habe es noch ergänzt: Leben im radikalen Vertrauen auf die Fürsorge Gottes. Und kann man fragen, was hat Erntedank mit Vertrauen zu tun? Und noch dazu mit radikalem Vertrauen. Und im Predigttext, ich habe mit Freude festgestellt, viele von Ihnen haben Bibeln dabei und lesen das Wort Gottes immer gleich mit. Das ist sehr schön. Dann ist Ihnen aufgefallen, im Text steht eigentlich auch nichts direkt von Vertrauen, sondern davon, dass wir keine Schätze sammeln sollen. Ganz falsch wäre eine solche Frage also nicht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Natürlich steht am Erntedankfest die Fürsorge Gottes ganz entscheidend im Mittelpunkt. Dazu feiern wir ja Erntedank, dass wir heute zusammenkommen und uns darüber freuen, wie gut Gott uns versorgt hat und wie sehr er für uns jeden Tag da ist. Mich hat das schon früher im Alten Testament fasziniert, wie Gott Wert darauf legt, dass sein Volk zusammenkommt, um in seiner Gegenwart sich zu freuen und fröhlich zu sein. Und ich habe deshalb als Lesung, was uns Bruder Wegesser gelesen hat, aus dem 5. Buch Mose, das Laubhüttenfest. Es ist nur eines von drei großen Festen, wo Gott sein Volk zusammenruft, dass es sich sammelt an dem Ort, an dem sein Name wohnt. Also zunächst mal über Jahrhunderte hinweg an der Stiftshütte und später dann am Tempel. Da will Gott, dass sein Volk dreimal zu großen Festen in seiner Gegenwart zusammenkommt. Und alle diese drei Feste haben mit der Ernte zu tun. Da ist das erste, das Passahfest. Wenn wir es nicht wissen, dann staunen wir vielleicht über den Zusammenhang, denn eigentlich kennen wir das Passahfest ja vor allem als Fest der Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Und das ist auch richtig, das ist sein Hauptgedanke. Aber das Passahfest steht unmittelbar vor dem Beginn der Ernte. Es hat also gleichzeitig noch mit die Funktion dessen, was wir manchmal in Erntebittgottesdiensten feiern. Nämlich, dass wir nun die bevorstehende Ernte auch dem Herrn anbefehlen. Und dann hat Gott zwei große Erntedankfeste anberaumt. In Israel zwei, die haben eine längere Vegetationsphase, da zieht sich die Ernte über viele, viele Monate hin. Und das erste große Erntedankfest ist das sogenannte Wochenfest. Da hat Israel dann schon 7 Wochen lang Getreide geerntet. Und nach 7 Wochen soll Israel zusammenkommen und die Erstlinge der Ernte, dieses ersten große Ernteabschnitts, vor Gott bringen. Deshalb nennt man das Fest auch das Erstlingsfest. Und soll eine Woche Israel zusammenkommen und in der Gegenwart Gottes sich freuen. Das lesen wir 5. Mose 16, Vers 11. Und du sollst fröhlich sein vor dem Herrn, deinem Gott. Ich finde das immer wieder ganz toll, liebe Geschwister, dass Gott will, dass wir nicht nur mit langen Gesichtern, die von der Sorge des Lebens geplagt sind, hinunterhängen, sondern dass wir uns freuen und fröhlich sein dürfen in der Gegenwart Gottes, bei allem schweren Wegen, durch die uns Gott führt. Da hören wir gleich noch davon. Aber das Freudige an seiner Fürsorge, das soll doch das Überwiegende sein. Und so hat Gott geordnet, sie sollen beim Wochenfest eine ganze Woche lang fröhlich sein in der Gegenwart des Herrn, der für sie sorgt. Das zweite große Fest ist dann das Laubhüttenfest. Da haben wir die Lesung gehört. Das ist das Fest des eigentlichen Ernteabschlusses. Wenn sie nun den Ertrag aus der Tenne, also da haben sie dann die Erträge der Getreideernte gedroschen und den Ertrag der Kelterkufe, so war es in der Übersetzung, die Bruder Wegesser gelesen hat, also die Weinernte und der Saft ist schon gepresst und abgefüllt. Und auch dazu ordnet Gott an, 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Festhalten an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen in allen deinem Einkommen und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. Gott will ausdrücklich, dass sein Volk fröhliche Feste feiert, so wie wir beim Erntedank heute. Er versorgt sein Volk überreich und darüber sollen wir uns so richtig freuen. Und wir sollen uns nicht irgendwo freuen, sondern Gott will mitten unter uns sein. Er will, dass wir uns in seiner Gegenwart freuen. Aber was hat das nun alles mit dem radikalen Vertrauen zu tun? Mit dem Predigttext, den wir gehört haben, ihr sollt nicht Schätze sammeln, setzt das nicht fast einen gegensätzlichen Schwerpunkt? Wir bringen heute Morgen bzw. gestern Mittag unsere Gaben zum Altar, freuen uns an dem, was wir geerntet haben, und dann hören wir im Predigttext, dass wir keine Schätze sammeln sollen. Was sollen wir denn dann machen mit unserer Ernte, wenn wir sie nicht einsammeln sollen in unsere Scheunen und Keller und in die Einmachgläser? Darum geht es natürlich nicht, dass wir grundsätzlich unsere Ernte nicht einsammeln und einlagern dürften. Wozu hätte Gott sie sonst wachsen lassen? Gewiss nicht dazu, dass sie auf den Äckern und Feldern und in unseren Gärten verdirbt. Aber, und deshalb habe ich diesen Predigttext zum Erntedank ausgewählt, es geht um die Blickrichtung. Um die Blickrichtung. Wir sehen einen Erntedank auf die Gaben, die uns Gott geschenkt hat. Die Äpfel, Bananen, Kürbisse, Trauben, Kohl und vieles andere mehr. Dafür danken wir Gott. Dafür, dass die Schnecken nur den halben Salat gefressen haben und nicht den ganzen. Und für vieles mehr. Für all die herrlichen Dinge, die in großer Fülle da vorne liegen. Aber nicht diese schönen Gaben sind, von denen wir leben. Wir leben vom Herrn, der all diese Dinge hat wachsen lassen. Und deshalb sagt Jesus in Lukas 12, Vers 15, niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Sogar der Ungläubige lebt nicht von seinen Gütern. Sogar der Ungläubige lebt tagtäglich davon, dass Gott auch ihm seine Gnade, ich sage mal so eine Minimalgnade, existieren zu dürfen, nicht entzieht. Bei aller menschlichen Technik, auch in supermodernen Gewächshäusern, wo die Tomaten und Gurken niemals ein Krümelchen Erde sehen, sondern künstlich bewässert, gedüngt und wahrscheinlich auch beleuchtet werden, auch da geht's nicht ohne, dass Gott das Wachsen schenkt. Denn Wachsen und Leben ist ein Geheimnis Gottes bis zum heutigen Tag. Und wenn Gott sein Leben schaffendes und lebenserhaltendes Schöpferwort zurücknimmt, dann geht gar nichts mehr. Also der Gläubige wie der Ungläubige lebt ganz und gar nur aus der Güte Gottes. Das verlieren wir allerdings leicht aus dem Blick. Und die Erntegaben sollen Wegweiser sein. Wegweiser, die nicht den Blick auf sich selber richten und lenken, sondern die den Blick weiterlenken auf den, der sie hat wachsen lassen, dass wir versorgt sind mit allem, was wir zum Leben brauchen. Und da kommt in unserem Predigttext auch die Bedeutung vom Auge hinein. Wenn Jesus sagt, das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, dann wird dein ganzer Leib Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Was meint Jesus damit? Wenn unser Auge einfältig ist, nämlich einfältig im Vertrauen auf den Herrn, dann wird's hell in unserem Leben. Dann lenken wir unseren Blick auf unseren Herrn Jesus, wie der Petrus, bevor er gesunken ist. Da hat er auf den Herrn geschaut. Da war sein Auge einfältig nur auf den Herrn gerichtet, hat sich nicht ablenken lassen vom Wind und von den Wellen. Und dann war es in seinem Leben auch Licht. Da ist nämlich unmittelbar im Sehen auf Jesus das Vertrauen in seinem Herzen gewesen. Ist aber dein Auge ein Schalk? Was ist ein Schalk? Ein Schalk ist einer, der betrügt. Und ein Auge, das ein Schalk ist, das lässt seinen Blick ablenken auf die trügerischen Dinge des Lebens. Der Petrus hat sein Auge ablenken lassen auf Wind und Wellen, die ihm eine lebensbedrohende Gefahr vorgespielt haben, die größer sein möchte als die Macht Jesu. Und wir Menschen neigen dazu, unsere Augen ablenken zu lassen auf trügerische Sicherheiten, auf Bankkonten und anderes. Liebe Geschwister, Hand aufs Herz, mir geht's genauso. Oft ist das doch das Vertrauen auf 10.000 Euro auf dem Konto größer als unser Vertrauen auf den Herrn. Das merken wir nicht, solange die 10.000 Euro da sind. Aber wenn sie weg sind und auf dem Konto Ebbe ist, dann zeigt sich, worauf wir vertraut haben. Auf den Herrn oder aufs Konto. Da sagt Jesus, ein trügerisches Auge, das sich aufs Konto verlässt und nicht auf den Herrn. Dann wird unser ganzer Leib finster und das merken wir und das kennen wir. Ich vermute, da geht keinem besser wie mir auch. Die Phasen haben wir auch durchgemacht, wo sich unser Auge auf äußere Dinge richtet und dann fängt die Sorge und die Angst in unserem Leben an zu herrschen. Wir sehen, liebe Geschwister, dieses Wort von Matthäus 6 ist ein Erntedanktext durch und durch. Ein Erntedanktext, der uns nicht die Freude an Gottes reichen Gaben nehmen soll, sondern der helfen soll, tiefer zu sehen, dass wir unseren Blick vor allem nicht auf die Gaben, sondern auf den Geber aller Gaben, auf den lebendigen Gott und Vater richten, der uns in überwältigender Liebe und Treue versorgt, der unser radikales Vertrauen verdient. Ich habe ganz bewusst formuliert, ein radikales Vertrauen. Denn genau das ist, worum es im christlichen Glauben geht, um Radikalität. Nun ist der Begriff radikal heute vorwiegend oder eigentlich ausschließlich negativ besetzt. Man geniert sich vielleicht, ihn zu gebrauchen. Bei radikal denken wir an Islamisten, die grausame Selbstmordattentate begehen. An randalierende Jugendliche, die in Paris ganze Straßenzüge verwüsten. Oder an Atomgegner, die sich vor einem Castortransport auf den Bahngleisen einbetonieren lassen. Und vieles mehr fällt uns dazu ein. Das heißt, bei radikal denken wir an Leute, bei denen ein paar Schrauben locker sind. Dabei kennen wir das Wort radikal auch aus dem Gartenbau, passend zum heutigen Erntedankfest. Ich habe schon geguckt, doch wir haben was davon, was damit zu tun hat. Wir haben auch ein paar Kinder bei uns. Die will ich gerade mal mit einspannen. Was wächst denn in unseren Gärten, was mit radikal zu tun hat? Was klingt denn so ähnlich, was in unseren Gärten wächst? Und da vorne liegt's, man muss aber von hinten scharfe Augen haben. So ein bisschen links unten. Na, ein Schmunzeln sehe ich schon, jetzt braucht er noch Mut zu sagen. Na, das klingt so ähnlich wie radikal. Genau, das Radieschen oder auf Bayerisch der Radi. Natürlich nicht der Radi von den Löwen, der mal auf der Torlade saß, sondern der Radi, der im Garten wächst. Was hat der Radi oder das Radieschen mit radikal zu tun? Das Radieschen oder der Rettich, der Radi, sind ein Wurzelgemüse. Wir essen die Wurzeln fein, in Scheiben geschnitten, mit gutem Salz dazu und ein Brot, ein leckeres Abendessen. Wurzelgemüse. Und radikal heißt nichts anderes als die Wurzel betreffend. Und ein radikales Vertrauen ist kein anderes als ein Vertrauen, das die Wurzel unseres Glaubens und Lebens, unseres Denkens und Handelns betrifft. Also an die Fundamente, ans Unterste, ans Substanzielle geht, wie Wurzeln. Und darum geht es am Erntedankfest. Und das will uns dieser Erntedanktext vor Augen führen, dass wir in letzter Radikalität begreifen, dass es niemand ist als Gott allein, der uns mit allem versorgt, was wir nötig haben. Und deshalb, allein deshalb kann Jesus sagen, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden. Ihr braucht's nicht. Denn Gott sorgt ja für euch. Und deshalb seid ihr auf die Vorräte, die ihr habt, gar nicht wirklich angewiesen. Ganz praktisch hat Gott das seinem Volk Israel im Alten Testament vor Augen geführt. 40 Jahre lang mussten die Israeliten durch die Wüste ziehen. Stellen wir uns vor, wenn ich es richtig bei meinem schlechten Gedächtnis im Kopf habe, ich habe es nicht mehr nachgeschlagen, dann waren es über 700.000 Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind. Und jetzt ziehen mehr als 700.000 Israeliten durch die Wüste, wo es kaum etwas zu essen und noch weniger zu trinken gibt. Wie groß müssen die Lebensmittelvorräte sein, die dieses Volk mit sich führt, damit es 40 Jahre in der Wüste überleben kann? Die hätten gigantisch sein müssen. Aber sie hatten so gut wie nichts. Die Ägypter hatten ihnen zwar am Schluss noch etwas Gold und Silber hinterhergeworfen, damit sie endlich gehen, nachdem Gott in der 10. Plage ihre Erstgeburt getötet hat. Aber in puncto Nahrung hat ihnen das nicht viel geholfen. Denn Geld kann man bekanntlich nicht essen. Und die Lidl-Dichte war in der Wüste damals nicht hoch. Und ein Aldi stand auch nicht neben jedem Dornbusch. Das heißt ganz praktisch, die sind jeden Morgen aufgewacht und hatten nichts zu essen. Die sind jeden Morgen aufgewacht und hatten nichts zu essen. Keinen Kühlschrank in der Küche, kein Marmeladeglas im Keller, keinen Bäcker um die Ecke. Die sind jeden Morgen, nachdem sie aufgewacht sind und sich das Sandmännchen aus den Augen gerieben haben, vors Zelt getreten und haben erst mal geguckt. Wonach haben sie geguckt? Das mit dem Radieschen habt ihr schon gewusst, das wisst ihr auch noch. Wonach haben sie geguckt? 40 Jahre lang, jeden Morgen, nach dem Manna, genau. Ob das Manna wieder da ist, das Brot vom Himmel, ob Gott auch diesen Morgen sein Wort gehalten hat und sein Volk nicht vergessen hat. 40 Jahre lang an jedem Werktag. Wir wissen, am Sabbat gab es keins. Sie haben 40 Jahre lang ein doppeltes Wunder erlebt, vom ersten bis zum sechsten Tag der Woche, dass das Manna zuverlässig jeden Morgen da war. Und wenn mehr als 700.000 Leute davon satt werden müssen, dann kann es nicht wenig gewesen sein. Und sie haben das zweite Wunder erlebt. An jedem Sabbatmorgen, dass das Manna, das unter der Woche unweigerlich von einem Tag auf den anderen kaputt gegangen ist, am Sabbatmorgen, wenn sie ihren Krug aufgemacht haben, so frisch war wie am Tag zuvor. Gewaltig. Es ist eine gewaltige, aber auch eine brutale Glaubensschule, liebe Geschwister. 40 Jahre lang, Tag für Tag, ganz unmittelbar und elementar, nur aus der Hand Gottes, aus der täglichen Fürsorge zu leben. Warum hat Gott sein Volk in diese Glaubensschule hineingenommen? Um seinem auserwählten Volk zu zeigen, Ihr könnt euch ganz und gar auf mich verlassen. Radikal, vorbehaltlos, absolut. Hat das Manna in diesen 40 Jahren auch nur an einem einzigen Werktag gefehlt oder nicht ausgereicht? Nein, nicht an einem einzigen Tag. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, als er sie aussendet, Lukas 10, Vers 4, nehmt nicht Beutel noch Tasche mit, noch Sandalen. Zugegeben, insbesondere im Winter hätte er bei uns das mit den Sandalen vielleicht nicht gesagt. Aber der Beutel und die Tasche, die haben etwas mit Vertrauen zu tun. Und Jesus sagt, ihr braucht keinen Beutel und keine Tasche, denn ich werde jeden Tag bei euch sein. Ich werde jeden Tag für euch sorgen. Meine Frau, die muss jetzt weghören, die ist nämlich gelernte Bankkauffrau und kommt von der Sparkasse. Und die ist jetzt am folgenden Punkt etwas voreingenommen. Aber denken wir mal kurz darüber nach, wie oft redet die Bibel eigentlich vom Sparen? Haben wir uns diese Frage schon mal gestellt? Als ich vor Jahren das erste Mal über diesen Predigttext intensiv gepredigt habe, habe ich mal angefangen, darüber nachzudenken. Wie oft redet die Bibel vom Sparen? Davon, dass Menschen materielle Vorsorge treffen. Als erstes fällt uns wahrscheinlich der reiche Kornbauer ein. Aber der ist nun nicht gerade das leuchtende Vorbild. Trotzdem gibt es in der Bibel ein positives Beispiel vom Sparen. Altes Testament. Der Josef. Josef wurde von Gott gebraucht, um Vorratshäuser zu bauen. Das, was also beim reichen Kornbauer ganz negativ bewertet wird, das ist bei Josef Gottes Fürsorge für sein Volk. Aber mir fiel damals auf, als ich über den Josef nachgedacht habe, es ist schon interessant. Wen wollte Gott denn vor allem retten? Den Vater Jakob mit seiner Familie, sein auserwähltes Volk. Aber Gott hat nicht dem Jakob gezeigt, dass 7 magere Jahre kommen und dass er rechtzeitig Vorsorge treffen soll. Gott hat nicht den Jakob in die Lage versetzt, rechtzeitig zu sparen, sondern Gott hat den Jakob eigentlich ohne Vorbereitung in diese große Not hineinlaufen lassen. Aber an ganz anderer Stelle hat er den Josef, den seine Brüder nach Ägypten verkauft haben, dem er ein ganz schweres Schicksal auferlegt hat, gebraucht, um für den Jakob und für seine Familie zu sorgen, dass für den die Not nicht zur Katastrophe wird. Ich denke, das ist ganz typisch für Gottes Handeln, dass er nicht dem Jakob die Möglichkeit gibt, sondern für den wird die Not zunächst mal unüberwindlich groß. Und längst hat Gott dafür gesorgt, dass in Ägypten große Kornvorräte angesammelt werden. Das ist Gottes Art. Das geht uns allerdings gegen den Strich. Mit dieser Art Gottes haben wir unsere liebe Not. Liebe Geschwister, das geht auch mir und meiner Frau nicht anders. Deshalb habe ich gerade gesagt, sie muss an diesem Punkt mal kurz weghören. Wir sind Schwaben. An der Sprache merkt man es auch, wenn wir im Moment in Neuwied wohnen. Und uns Schwaben ist ja das Streben nach materiellem Besitz, nach finanziellen Sicherheiten, nach einem eigenen Häusle in die Wiege gelegt. Das haben wir mit den Genen geerbt. Und einem Schwaben fällt sehr schwer, sich auf diese Führungen Gottes immer wieder neu vertrauensvoll einzulassen. Aber unsere Sorge soll eben nicht den Vorräten gelten, sondern dem Reich Gottes. So sagt Jesus am Ende des Kapitels, Vers 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Trauen wir es Gott, unserem Vater, zu, dass er wirklich so zuverlässig wie für Israel 40 Jahre in der Wüste auch für uns Tag für Tag sorgt. Das Erntedankfest will uns dazu Mut machen. Aber in der Tasche haben wir es nicht. Auch ich als Pastor habe es nicht in der Tasche. Dieser Predigttext, der uns in ein radikales Vertrauen ruft, hat zwei große Gefahren. Wir können das Wort Gottes anpassen ans unser eingeschränktes Vertrauen und ihm die Radikalität nehmen. Oder als Prediger steht man in der Gefahr, zum Heuchler zu werden. So zu predigen, als hätte man selber als einen festen Besitz so zu glauben. Beides darf man nicht. Wir müssen das Wort Gottes in seiner ganzen Radikalität stehen lassen und wir müssen auch zugeben, wo in unserem Leben noch einiges fehlt, dass es dazu passt. Vor einigen Wochen hatte ich mit meinem Bruder in unserer Neuwiedergemeinde darüber gesprochen. Ich hatte ja im Frühjahr einen kleinen Herzinfarkt und eine anschließende Bypass-Operation. Und ich habe ihm ganz offen gesagt, das kam nicht von ungefähr, das hat mich gar nicht überrascht. Da war neben viel Schweren der vergangenen Jahre auch die bange Frage, was bringt die Zukunft? Und das hat jetzt ja unmittelbar mit unserem Text zu tun. Hätte ich jeden Tag fröhlich dem Herrn vertraut und der Kleinglaube und der Sorgengeist hätten in meinem Herzen nicht die geringste Chance gehabt, dann, so bin ich überzeugt, wäre der Herzinfarkt höchstwahrscheinlich nicht gekommen. Ich habe das nie im Leben einem anderen gesagt. Du bist selber schuld, weil dein Glaube dein Herz kaputt gemacht hat. Damit muss man vorsichtig sein. Aber für mich selber war dieser Zusammenhang eigentlich von Anfang an klar. Gewiss, liebe Geschwister, im Kopf habe ich's. Die Verheißungen Gottes. Das Wissen um seine Fürsorge und seine Treue. Aber da unten im Herzen, da sitzt auch bei mir immer wieder mal, wie vielleicht bei manchem von Ihnen auch, ein ganz jämmerlicher kleiner Angsthase. Und der Bruder hat mich da mit großen, ungläubigen Augen angeguckt und hat gemeint, das bringe ich jetzt aber gar nicht zusammen. Sie predigen doch am Sonntag immer so mutmachend vom Vertrauen auf Gott und wie Gott zu seinem Wort steht. Wie passt das zueinander? Und ich habe ihm gesagt, das lässt sich ganz leicht auflösen. Ich predige am Sonntag ja nicht über meinen Kleinglauben und meinen Sorgengeist, sondern über die Treue Gottes, über seine Liebe und über seine Verheißungen. Und diese Predigten über die Treue Gottes, die brauche ich selber am allerersten. Die brauche ich selber genauso sehr wie jedes Gemeindeglied und wie jeder Gast, der am Sonntagmorgen im Gottesdienst sitzt. Liebe Geschwister, diese Fragen nach dem Morgen, die durchleben und durchleiden wir als Pastor mit Frau und Familie ganz genauso. Genauso intensiv, genauso schmerzhaft wie jedes andere Gemeindeglied, wie jeder andere Christ und Jesus-Nachfolger. Das merkt man aber häufig erst, wo das Herz hängt, wenn die Schätze in Gefahr sind. Ich komme noch zu diesem Wort, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Früher vor 12 Jahren, als ich noch unangefochten landeskirchlicher Pfarrer war, da hätte ich das mit Entschiedenheit zurückgewiesen, dass ich mein Herz an irgendwelche irdischen Dinge hänge. Mit Entschiedenheit und tiefster Überzeugung und wahrscheinlich sogar mit Empörung, wenn mir das jemand hätte unterstellen wollen. Aber als es dann darum ging, das sichere landeskirchliche Gehalt aufzugeben, und was uns beiden viel schwerer gefallen ist, unser großes Pfarrhaus. Und am allerschwersten ist uns gefallen unser wunderschöner 20 Ar großer Pfarrgarten, den wir über Jahre herrlich angelegt hatten. Da habe ich gemerkt, da hängt doch dein Herz dran. Aber liebe Geschwister, Gott sorgt auch dafür, dass wir loslassen können. Auch das gehört zur Liebe und zur Fürsorge Gottes, dass er uns immer wieder den Kopf zurechtrückt und damit auch den Blick. Es sind ja oft die banalen Kleinigkeiten des Lebens, in denen wir die Fürsorge und die Liebe Gottes spüren dürfen. Gott hat uns geholfen, Gott hat mir geholfen, den schönen Garten loszulassen. Er hat Wühlmäuse geschickt. Die haben zuerst an den kleinen Nebenteichen, die wir für unsere Frösche angelegt hatten, die Folie durchgebissen und das Wasser abgelassen. Und dann haben sie sich am großen Hauptteich vergriffen. Und dann haben sie einer langen Reihe frisch gesetzter Apfelbäume nacheinander die Wurzeln abgebissen. Und die sind alle nacheinander eingegangen. Ich habe zwar eine ganze Menge von diesen Biestern gefangen in der Falle, aber Herr werden konnte ich dieser Plage nicht mehr. Und die Freude am Garten wurde ganz erheblich beeinträchtigt. Und als sich dann abgezeichnet hat, dass wir gehen müssen, dass wir loslassen müssen, da hat sich mein Blick für diese kleinen Plagegeister auf einmal geändert. Ich habe sie auf einmal nicht mehr vor allem gesehen als Gartenschädlinge, sondern als Sendboten der Liebe Gottes, der mir geholfen hat, das loszulassen, woran das Herz nicht hängen soll und hängen darf. Gott will, dass unser Herz nicht an den irdischen Gütern hängt, die er uns gegeben hat, als Zeichen seiner Liebe, sondern dass unser Herz an ihm selbst hängt, dem barmherzigen und fürsorgenden Vater. Auf sich selbst, auf seine Treue und seine Fürsorge will er den Blick richten. Er ist ein Fels und sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig Wort verlassen und ihm trauen. Und liebe Geschwister, er hat uns viel Grund gegeben, ihm bedingungslos zu vertrauen. Wenn ich zurückblicke auf die fast 50 Jahre meines Lebens, auf die gut 22 Jahre meines Dienstes, dann hat Gott mich in manche tiefe Not geführt. In Monate, wo die Frage der Zukunft, auch der existenziellen Zukunft, so bedrängend war, dass die Angst nachts die Kehle zugeschnürt und die Brust eingedrückt hat. Aber Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Er hat uns in manche Not geführt, aber er hat uns bis zum heutigen Tag aus jeder Not herausgeführt. Und ich denke, so habt ihr es auch immer wieder erfahren. Wir haben viel Grund, ihm dankbar zu sein. Für seine Gaben, vor allem aber für seine Liebe, für seine Treue, für seine Fürsorge, die wir heute am Erntedankfest feiern dürfen. Schenke er doch, dass wir dieser Fürsorge auch in Zukunft von ganzem Herzen fröhlich vertrauen. Amen.